Deutschlandfunk.
Das Feature.
Wie viel hast du denn jetzt gemessen, Quadratmeter?
Ich bin, glaube ich, bei 12 Meter.
Nö, das ist mehr.
Ich bin nur bis hierher gekommen.
Eben, das sind 16 oder 17 Meter. Mhm. Ihr könnt es ja auch genau machen. Wenn ihr nun schon den Weg gemacht habt. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Der Ferdinand, der musste nämlich letzten Sommer seine Basisstation Klanghaus in Hamburg-Bilbrook verlassen und ist seither auf der Suche nach einer neuen Bleibe.
Also die andere Richtung machen wir eben auch noch. 2, 4, 6 bis dahin.
Der Standort für das zukünftige Klanghaus ist offen, sollte aber nach Möglichkeit als Multiplikator in einem kulturell aktiven Umfeld angesiedelt sein. Gesucht wird ein geräumiges Gebäude wie Industrie-, Reit-, Tennis- oder Sporthalle, das als interdisziplinäres Klangforum umgestaltet für Konzerte, Ausstellungen und Workshops geeignet ist. Das Objekt sollte für die genannten Veranstaltungszwecke ca. 500 bis 600 Quadratmeter zur Verfügung stellen können.
6 mal 18.
Ja.
6 mal 18, 48, 108 Quadratmeter.
108 Quadratmeter, ja.
So, und hier ist übrigens auch zum Üben, bist du maximal weit weg von Bewohnerschaft.
Wo ist die nächste Wohneinheit? Hier?
Aber nicht direkt, sondern da ist erstmal ein Zwischen.
Okay, ja. Ich bin sowieso nicht der Lauteste.
Aufstand mit Kate Scharfe. Der Klangkünstler Ferdinand Försch auf der Suche nach einem Domizil. Ein Feature von Thomas David.
Ich habe Schlagzeug, Komposition, elektronische Musik studiert, habe 1981 den John Cage und Merce Cunningham kennengelernt an der University of Surrey in Guildford. Habe miterlebt diese Zufallsoperation. Und bin nach Hause und habe wieder von vorne angefangen, habe mein Leben der Klangsuche bzw. Klangfindung gewidmet. Das hat mein ganzes Leben verändert, dieser Moment mit den beiden.
Im Sommer 2016 sitzt Ferdinand Försch vor dem Hamburger Thalia Theater an einem Tisch und erzählt von seiner Arbeit als Musiker, Komponist, bildender Künstler und Instrumentenbauer.
Er hat wirklich die Musik befreit und ich hatte das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen und habe mich auf meine Weise an ihm orientiert, aber meinen eigenen Weg natürlich. Ich wollte ja nicht ein Mini-Cage werden.
Försch erzählt von seiner Zusammenarbeit mit Luc Percival, dem leitenden Regisseur des Thalia Theaters. Erzählt von der Anfang 2013 für Percivals Inszenierung der Brüder Karamasow entstandenen Klanginstallation. Von dem ein Jahr später eigens für Percivals Weltkriegspolyphonie Front entwickelten Instrumentarium, mit dem Försch die Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs heraufbeschwor. Wie er einen überwältigenden Klangraum schuf, erfüllt mit existenzieller Angst, mit Schmerz und Verzweiflung und der unsterblichen Hoffnung auf Erlösung. Försch erzählt von den Proben zu Geld, dem zweiten Teil von Percivals auf Romanen Emile Zolas basierenden Trilogie Meiner Familie, für den er abermals die Musik komponiert und ein neues Klangwerk gebaut hat.
Und jetzt, nach vielen Jahren zurückblickend, merke ich, ich habe ein Problem. Ich habe ein Riesenwerk geschaffen von Hunderten von Musikinstrumenten und kann den Platz nicht finanzieren, den sie benötigen.
Im Sommer 2016 sitzt Ferdinand Försch vorm Thalia Theater in der Sonne und spricht übers Geld. Die Brüder Karamasow und Front sind abgespielt. Luc Percival hat seinen Vertrag in Hamburg gekündigt und wird Ende 2017 in seine belgische Heimat zurückkehren. Wenn irgendwann die finanzielle Basis der Zusammenarbeit mit dem Thalia Theater wegbricht, hat Försch ein Problem. Der 1951 im fränkischen Bad Brückenau geborene Künstler ist jetzt 65 Jahre alt und bezieht 430 Euro Rente.
Ein Cage-Zyklus aus Großplastiken auf Schrottplatz bringen, weil ich es nicht mehr finanzieren konnte. Weder den Transport zum nächsten Ort, noch es irgendwie unterbringen zu können.
Zum Beispiel ist die Cageharfe, die über die Töne C, A, G, E gestimmt ist, wenn es richtig gestimmt ist, momentan verstimmt. Ist nicht in Betrieb, sozusagen. Es gibt die Cageharfe, da hinten ist die Bachharfe, über B, A, C, H gestimmt.
Ich darf eigentlich gar nicht mehr bauen. Ich habe es gestoppt. Ich habe Schubladen voll mit Ausarbeitungen, Plänen neuer Musikinstrumente und System. Für jedes Ding, das ich ausarbeite, muss ich mindestens 2,5 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Und ich kann das, was ich jetzt habe, schon gar nicht mehr Quadratmeter zahlenmäßig finanzieren. Ne?
Försch sitzt vorm Theater in der Sonne und trinkt einen Cappuccino. Er trägt ein dunkles Jackett, eine schwarze Lederhose, braune Stiefel im Western-Style.
Das war mein erstes Saiteninstrument. Der Trumbass, Trommelbass. Mit Klaviersaiten und Kontrabasssaiten. Ist alles verstimmt, ist alles. Ich darf es gar nicht anfassen. Das tut mir weh.
Er geht durch den Keller des ehemaligen Fitnessstudios an der Wandsbeker Allee, in das er sein Lebenswerk nach der Schließung seines Klanghauses im Industriegebiet von Hamburg-Billbrook 2014 retten konnte. Er fährt mit der Hand über einzelne Instrumente.
Ich hatte sonst immer bei mir im Klanghaus Konzert bereit, gestimmt, mit Tontechnik, alles fertig. Wenn sie gekommen wären, hätten sie ein Full-Konzert gekriegt. Ich habe für zwei Konzerte gemacht. Die Bachharfe. B-A-C-A. In 4 Variationen zugeordnet. Das Zentrum, quasi das geordnete Chaos, stehen für John Cage, Offenheit. Das stimme ich nie, das klingt wie klingt oder schnarrt. Und gegen der Bach seine strenge Ordnung hier hat. Ne? Und das symbolisiert so ein bisschen meine Wurzeln, das klassische Musikstudium, die Anfänge, Chor und so weiter, zu John Cage und dann zu mir selbst.
Erstmal einer der kreativsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Und gleichzeitig eine ungeheure Offenheit und Fantasie und ein fantastisches Gespür, wie so ein Adlerblick für Qualität, für Struktur.
Iris Tenge, Tänzerin und Choreografin. Anfang der 80er Jahre Ferdinand Förschs Lebensgefährtin. Seitdem eine seiner engsten Vertrauten und gelegentlich auch seine künstlerische Mitarbeiterin.
Eine Fähigkeit zur Beharrlichkeit und Dinge, die andere Leute unmöglich finden, durchzuziehen.
Für einen Geburtstag, ein 60. Geburtstag einer Freundin, die bei Ferdinand zwischen den Instrumenten sozusagen ihren Geburtstag feiert. Er hatte sein Klanghaus zur Verfügung gestellt. Die kannten sich vorher schon, hatten hier und da irgendwie zusammengearbeitet und es gab auch ein bisschen über Presse, glaube ich, da einen Kontakt. Und ja, es fand bei Ferdinand Försch im Klanghaus statt. Keiner von uns kannte das. Wir hatten keine Ahnung. Und er spielte in dem Zuge ein Konzert für uns.
Franziska Uhlenhusen, Tischlerin. Seit 2014 sozusagen Ferdinand Förschs Schülerin.
Und ich glaube, schon bei den ersten beiden Tönen hat es mich einfach umgehauen. Weil jede Zelle in meinem Körper resonierte und diese Klänge derart ungewöhnlich waren für mein Ohr und überhaupt diese Art zu hören und dieses Metallische mich total ansprach, dass ich wirklich also eigentlich mit Herzklopfen da stand und dachte,
Wir haben uns ja kennengelernt bei Front. Irgendwie, das war mein erstes Stück auch mit Luc. Und dann hat Ferdinand, der ja Luc schon kannte, alle eingeladen zu sich in das alte Haus. Und da habe ich ihn kennengelernt, wo er ein Konzert gegeben hat.
Patrick Bartsch, Tischler, Musiker und Schauspieler. Mitglied des Ensembles von Luc Percevals Inszenierung Front und der Trilogie Liebe, Geld und Hunger nach Vorlagen von Emile Zola.
Wir haben dann immer musikalisch auch so kleine Sachen ausprobiert und dann haben wir dann so Stücke dann zusammen gespielt, also eins eigentlich hauptsächlich.
Aber vergiss nicht zu sagen, dass du mein Untermieter warst. Ne?
Ja, warte, das kommt meine, ja noch. Oh, das kommt ja noch. Sorry. Dann haben wir erstmal zusammen gespielt und waren auch immer ganz lustig und irgendwann ja, habe ich werden dann gesagt, du, dir geht's schlecht, mir auch, kann ich bei dir wohnen? Für 2 Monate.
Er hat Rockmusik gemacht, er hat Bühnenmusik gemacht, er hat auf Schrott gespielt, er hat nichts, was andere Leute überhaupt gar nicht sehen, dass da was ist, außer Acht gelassen sozusagen.
Dann 3 Monate ein Praktikum praktisch. Ein unfreiwilliges oder freiwilliges entstandenes Praktikum.
Ich habe ihn betreut.
In jedem Raum standen Instrumente und wunderschöne Klangskulpturen und sehr geheimnisvolle Sachen zum Teil, weil die durch Bewegungsmelder gesteuert wurden. Und als unbefangener Besucher trat man dann in so einen Raum ein und plötzlich fingen an, die Gegenstände sich zu bewegen und zu klingen. Und das war wirklich eine ganz, ganz neue Welt, in der ich plötzlich mittendrin war mit einem persönlichen Bezug.
Dann habe ich irgendwann, gesagt, dass ich schon seit Jahren so einen Sound suche, den ich auch mit der Bassgitarre immer probiert habe und so. Und dann habe ich ihn das beschrieben und
elektronisch
so und dann was vorgespielt auch und dann hat er sofort gedacht, ja, denk mal in Richtung Posaune.
Ich habe mein Leben lang mich sehr viel mit Kunst beschäftigt, weil mich das so fasziniert hat und ich glaube wirklich sagen zu können, dass ich die Kunst liebe, aber es hatte immer was von Konsumieren von außen, weil ich immer mich als jemand empfand, der da nicht dran kommt, nicht wirklich. Ich kann mir das anschauen und etwas empfinden dafür und das schön finden, aber ich war weit davon entfernt zu glauben, dass ich in irgendeiner Form selber einen ganz persönlichen Zugang finde. Und der ist ganz, ganz langsam gewachsen durch die Arbeit mit Ferdinand, der dann sagte, ein Instrument wäre gut, bau dir mal eins. Ich wüsste eins, das hier, Stringbox. Das wäre eine gute Idee.
Dann hat Ferdinand mich nochmal zur Post genommen mit 20 Euro in der Hand und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal ins Bauhaus. Und dann haben wir die passenden Plastikrohre praktisch gefunden, die den richtigen Schwung hatten praktisch. Und dann ging es eigentlich zack, 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 zack.
Schlag auf Schlag.
Ja. Und so ganz langsam hat er mich dann sehr geschickt, pädagogisch wirklich hochgradig begabt dahin geführt, indem er in der Werkstatt immer mal hier und da so ein kleines Teil, so ein Stimmwirbel und ein paar Saiten und dann haben wir irgendwann mal Maße genommen, also gar keinen Druck aufgebaut.
Und es war ein Riesenspaß, auch für mich, dich zu beobachten, ja, wie du diese Klänge entdeckt hast. Ein Ton, ein Jauchzer. Ja. Zweiter Ton, ein Lacher.
Ja, das war immer. Gehört dazu.
Ja,
gehört dazu.
Er hat seine Klänge gestaunt und genossen, ja.
Irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich in den Baumarkt fuhr und mir die entsprechenden Hölzer besorgt habe und dann den Korpus hier verleimt habe und dann bei den schwierigen Geschichten, wo es dann um die Stimmwirbelpositionen ging und die auch richtig zu bohren und die Saiten, hat er mir natürlich geholfen. Aber ich hatte sie irgendwann tatsächlich gebaut. Und wenn man so Instrumente da stehen hat, dann muss man sie auch spielen. Also sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Und so bin ich da wirklich reingewachsen, ohne das so richtig zu merken. Und das ist, glaube ich, genau der Trick gewesen, der meine innere Blockade gelöst hat.
Ich glaube, die Leute, bei denen dieser Funke wirklich brennt, die machen das einfach. Und denen braucht das auch keiner zu sagen. Und man freut sich dann, wenn man andere trifft, die da auch so gelagert sind.
Das ist die Aluharfe.
Aber man macht es auch, wenn man von der Welt für verrückt gehalten wird und irgendwie ein bunter Vogel ist.
Es gibt die Erinnerung an ein Geschehen in meiner Kindheit, dass ich gerne mit Holz arbeiten wollte und erfahren habe, dass drei Onkels von mir, die im Krieg gefallen waren, alle drei mit Holz zu tun hatten, Tischler, Zimmermann und Schnitzer. Und vielleicht war ich 10 Jahre alt und ich wollte gerne was schnitzen.
Und noch spezieller, was so seinen Werdegang angeht, denke ich, habe ich auch immer sehr mit großem Respekt gesehen, dass er da eigentlich keine Förderung bekommen hat in jungen Jahren, so ein Umfeld, was sagt, oh, wie schön, was der Junge da Kreatives macht.
Das sind chinesische Essstäbchen. Die sind schön leicht. Die machen ein schönes Tremolo.
Das ist für ihn wirklich die Notwendigkeit eines sehr, sehr radikalen Bruchs mit dem bisherigen ländlichen Umfeld bedeutet hat.
Und dann hat mein Vater gebeten, ein Stück Holz zu besorgen. Ein weiches Lindenholz war das. Und da ich aus einem katholischen Elternhaus komme, eine Madonna vorgefunden, wo mich der Faltenwurf sehr interessiert hat. Dann habe ich hier einen kleinen Werkzeugkasten. Das habe ich immer mit dabei. Die Trommeln festgeschraubt werden, die sich im Laufe der Zeit immer wieder mal lockern. Und diese Madonna habe ich dann doch geschnitzt und mich täglich wochenlang damit beschäftigt, dieses Schnitzwerk zu vollenden. Der allgegenwärtige Cage. Und diese Madonna habe ich dann immer unter meinem Bett gelagert, und wenn ich von der Schule nach Hause kam, war der erste Griff, um das Bett die Madonna vorzuholen und weiterzuschnitzen. Und eines Tages war diese Madonna nicht mehr unterm Bett. Da war Enttäuschung, wo ist meine Madonna? Und ich habe dann meine Mutter gefragt und meine Mutter hat sich dazu nicht geäußert und habe aber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie damit zurückhält, sich zu äußern. Und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, als hätte ich was falsch gemacht. Irgendwann hat dann nach mehreren Nachfragen meine Mutter darauf geantwortet, ich habe die Madonna verbrannt. Ich habe sie in den Ofen gesteckt und verbrannt. Thank you. es hat sich gerade eine vage Hoffnung nochmal durch eine Türspalt gezeigt, dass ich eventuell noch ein Vierteljahr länger leben kann.
Ferdinand Foersch sitzt vorm Thalia-Theater in der Sonne. Er steht auf einem schwankenden Gerüst am Ende der Bühne des Theaters und stimmt sein Instrumentarium für die Abendvorstellung von Geld. Er geht durch den von Neonleuchten erhellten Keller im Haus an der Wandsbeker Allee, mittlerweile von fast allen anderen Mietern verlassen.
Ich habe aber selbst keine schriftliche Mitteilung bisher bekommen. Ich muss davon ausgehen, Oktober, aber mit Türspalt beschrieben, dass ich den Blick jetzt sehe, dass vielleicht ich noch eine kleine Galgenfrist habe, auf der Suche noch erfolgreich zu werden.
Ende Juli 2016 sitzt er in dem Konzentrations- und Entspannungsraum seines kleinen, über dem Keller gelegenen Büros an einem Tisch. Zwischen den Fingern eine American Spirit.
Es geht mir eigentlich nur darum, ein bisschen freier Raum zu gewinnen, auf die Suche zu gehen, was zu finden. Also ich würde ja jetzt sonst sofort runter in mein Lager gehen müssen und alles wieder verpacken und kisten. Und es ist unendlich viel zu tun. Ne?
An den Wänden Bilder, Flächenkonstruktionen, die Foersch nach den Gesetzmäßigkeiten einer aus den Tönen C, A, G, E abgeleiteten Formel entwickelt hat. Auf dem Tisch vorm Fenster eine kleine Buddha-Figur, eine Kerze in Form eines Pinienkerns, das Holzmodell einer bereits verschrotteten Großplastik. Dahinter das geschlossene Fenster, der bohrende Verkehrslärm der Wandsbeker Allee, auf der gegenüberliegenden Straßenseite der alte Wandsbeker Friedhof.
Ich habe meine Ansprüche reduziert auf den Lagerraum, um das Instrumentarium nicht untergehen zu lassen, dass es zumindest irgendwo eine trockene Lagerfläche findet.
Im Zimmer nebenan das kleine Tonstudio, in dem Foersch die ganze Nacht vorm Computer verbracht hat, um aus den gesampelten Aufnahmen einer Industriemaschine für eine Hamburger Firma Steampunk zu produzieren und die Post von Leuten zu beantworten, die über LinkedIn mit ihm in Kontakt getreten sind. Die Finanzdirektorin von Johannesburg, Leute aus Santa Monica oder Dubai, die sich für Foerschs Arbeit zu interessieren scheinen. Am liebsten würde er seinen Traum von einem internationalen Klangzentrum in San Francisco verwirklichen.
Und eine Freundin hat mir einen Tipp gegeben, dass es irgendwo einen Bauernhof gibt, den ich mir eventuell am Sonntag mal angucken könnte. Dürfte nicht mehr als einen Euro kosten halt, ne? Einen kleinen Übungsraum, dass ich meine Musik vorbereiten kann. Und ich brauche sowas wie hier ein Büro und zumindest, wo ich mich ein bisschen aufhalte. Das sind drei Belastungen. Ne? Und wenn nur eine, das Lager, nicht unter 500 Euro zu bringen ist, dann kommt dazu. Ich kann das nicht mehr finanzieren. Ne? So, also ich, es müsste so ein Schnäppchen sein, dass irgendwo was frei ist und sagt, ach, das steht frei sowieso. Gib mir 300, dann ist das in Ordnung. Ne?
Vor ihm auf dem Tisch, zwischen Kuchentellern und Espressotassen, neben der Zigarettenpackung und dem Feuerzeug, eine schlanke Kerze. Ein brennendes Menetekel, das Foersch daran erinnert, wie die Zeit verrinnt.
Das ist unmöglich, das darf in der Gesellschaft sein. Ich arbeite kontinuierlich 35 Jahre lang jetzt und muss mich nicht mehr beweisen. Oder was soll das denn hier alles? Das ist doch ein Affenstall, das ist doch keine Kultur, das ist doch, was ist das? Das ist, die einen kriegen es nachgeschmissen in Hülle und Fülle und das Geld zum Fenster rausgedonnert. Das tut weh, sowas anzusehen. Und woanders bleibt alles liegen, bleibt einfach liegen. Thank you. war so eine Spontanaktion, dachte jetzt, was soll ich denn hier? Jetzt schreibe ich den Bürgermeister Olaf Scholz. Und wenn er die Elbphilharmonie besuchen kann, dann sollte er sich auch mal in die Niederungen begeben und mal das Gegenteil kennenlernen. Ne?
Im April 2017 sitzt er an dem Tisch im Entspannungsraum seines Büros und erzählt von seiner anhaltenden Suche nach einem neuen Domizil. Die Scheune, die er sich im letzten Sommer in einem Dorf bei Schleswig angesehen hatte, war unerschwinglich. Das Dach der Scheune, die ihm im Fränkischen angeboten wurde, hatte ein Loch. Inzwischen hat Försch im Keller die ersten Holzkisten gezimmert und einen Teil seines Instrumentariums verpackt.
So habe ich jetzt einen Brief verfasst an den Herrn Oberbürgermeister in der Hoffnung, dass er mal in meinen Keller kommt. Und ich biete ihm ein Stück Wurst und ein Glas Rotwein dazu an und sich einfach mal vor Ort informiert, was das Künstlerleben in Hamburg anbelangt, mit welchen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten dieses Leben verbunden ist. Ne? Das müsste ein Bürgermeister einmal kennenlernen.
Er erzählt von einer Wagenoption in Hildesheim, von einem alten Bekannten, der ihm schon vor Jahren die Nutzung einer ehemaligen Reithalle in Schnakenbeek in Aussicht gestellt hatte, einem Dorf bei Lauenburg an der Elbe, und der vor ein paar Tagen einen konkreten Besichtigungstermin vorgeschlagen hat.
Ja, Elbphilharmonie habe ich auch noch geplant. Also ich hatte hier für die Elbphilharmonie ein Kubusprojekt, Laterna Magica.
Er erzählt von seinem Wunsch, zusammen mit Franziska Uhlenhusen und Patrick Bartsch ein Ensemble zu begründen. Ferdinand Försch and Friends. Von Laterna Magica 3, einem der Elbphilharmonie vorgeschlagenen multimedialen Gesamtkunstwerk, das an Förschs in Leipzig realisierten Arbeiten Laterna Magica 1 und 2 anknüpfen würde.
Die Elbphilharmonie hat signalisiert, dass sie Interesse an dem Projekt generell hätte. Auf der Plaza könnte man das machen mit der Öffnung hin zur Elbe. Sozusagen das Thema Werft und Schiffverkehr, das ich da künstlerisch bearbeiten möchte.
Und das kostet eine unglaubliche Kraft und ist natürlich auch ein sehr viel einsamerer Weg erstmal, denke ich.
Da war auch die Idee, das auf die Außenwand der Elbphilharmonie zu projizieren, sodass, wenn das Publikum ankommt, die Konzertbesucher schon mit der Performance an der Fassade begrüßt werden.
Diese Begegnung damals mit John Cage muss sehr, sehr wesentlich gewesen sein. Und das, was ihm danach so passiert ist, auch in Momenten, wo er ganz für sich war, wo plötzlich so Bilder aufstiegen, die sehr stark und prägnant gewesen sein müssen und die ihn, glaube ich, ganz stark in diesem Glauben gefestigt haben, dass das, was er dort macht, wichtig ist.
Das ist seine Berufung. Das muss er, das ist er, dafür ist er geboren. Wer auch immer das nun entscheidet oder nicht entscheidet, ob das irgendein Universum ist oder ob sich das so ergibt oder ob das eine höhere Macht ist, darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Aber ich würde absolut sagen, es ist sein Wesen, es ist seine Berufung, dafür ist er hier.
Ferdinand Försch ist mittlerweile 67 Jahre alt. 2010 erlitt er einen Herzinfarkt. Jahre nachdem die Hamburger Kulturbehörde die bis 2003 laufende Förderung seines Klanghauses eingestellt hatte. In den Augen der neu berufenen Kultursenatorin erreichte er ein zu geringes Publikum. In seiner finanziellen Not musste Försch sogar mit dem Rauchen aufhören.
Werde jetzt nur mit LKW. Ab 4 Uhr ist die Hölle, wenn ich bis dahin nicht eingeschlafen bin, passiert bis 9 Uhr nichts mehr.
Er steht vor dem Haus in der Wandsbeker Allee neben seinem Auto. In der Hand den Autoschlüssel und eine American Spirit.
So, wie geht es weiter? Bis Juli habe ich jetzt eine Galgenfrist und da muss ich mal sehen, wie es weitergeht. Wir können ja mal bei Gelegenheit bei mir in den Keller gehen. Ich baue gerade Transportkisten für den Umzug und probe nebenbei mit meiner Schülerin. Eventuell habe ich die Idee, ein Ensemble zu gründen, aber die Situation ist sehr schwierig dafür. Also wollen wir mal sehen. Sollen wir mal fahren?
Wie viel hast du denn jetzt gemessen, Quadratmeter ist? Jetzt was nochmal. 18 mal 6. 6 mal 8 ist 48. 6 mal 10 ist 60. Ja, 108 Quadratmeter. Aha. In einer Etage.
Ja.
So. An einem Wochenende im Juli 2017 fährt Försch nach Schnakenbeek, um sich die ehemalige Reithalle anzusehen.
Oder darf ich mal
bitte
fragen? Einfach mal um.
Nur zu.
Frei von der Leber
ja,
weg.
Ja, klar. Ne?
Und es wäre es möglich, statt diesen Teil zu bekommen?
Was reizt dich daran mehr?
Das ist größer.
Weiß ich nicht, ob das wirklich größer ist. Ich meine, wir können hier sehen. Nur, du hast doch wahrscheinlich im Augenblick auf deinen 180 Quadratmetern alles zu ebener Erde stehen, oder? Deine ganzen Sachen. Und das müsste ja nicht so sein.
Also nee, ich hab Verpackungen, die diesen Raum hier füllen könnten und habe ein Instrumentarium. Hallo. Ich war früher öfters hier, der Künstler mit den Kindern.
Ach ja, richtig, okay, schon. Ja?
Nein.
Im Juli besucht er den in der Nähe des ehemaligen Klanghauses gelegenen Schrottplatz im Industriegebiet von Hamburg-Billbrook, wo er mit Kindern aus der Gegend Schrott für den Bau eines Kinderinstrumentariums gesammelt hatte. Dorthin hatte er vor dem Umzug in die Wandsbeker Allee mehrere seiner Großplastiken entsorgt.
Das ist der Chef, der mich dermaßen beschissen hat. Die Jungs von ihm haben meinen Cage abgeholt. Und bis ich rüberkam, war alles schon abgewogen und hatte kaum ein paar Kilogramm gehabt. Die machen das halt so, ne? Die nutzen halt ja auch die Gelegenheit. Hallo. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Wir können hier mal kurz vorbei.
Ich arbeite nicht.
Ja. Oh.
Am Nachmittag sitzt er auf den Stufen der in den 20er Jahren erbauten industriellen Villa und erzählt von dem kulturellen Brennpunkt, an dem er von 1997 bis 2014 mit seinem Klanghaus beheimatet gewesen war.
Das Klanghaus steht jetzt seit 3 Jahren hier leer. Aber ich musste ausziehen, ja. Ja, Industriegebiet, eine neue Nachbarschaft, nämlich 50, 60 Häuser hier, die für Asylanten hier hingestellt wurden. Vorher waren hier 200-300 Sinti und Roma, mit denen ich mich jahrelang arrangieren musste. Bezahlbar war es auch seinerzeit, bis eben besagter neuer Eigentümer hier in Erscheinung trat und mir innerhalb von 4 Monaten dann die Kündigung ausgesprochen hat.
Försch trägt ein dunkles Sakko, seine schwarze Lederhose und die Westernstiefel, zwischen den Fingern eine American Spirit.
Noch nicht mal die Polizei hat sich hier reingetraut, alleine. Die kamen dann mit Mannschaftswägen, 5, 6, mit schutzsicheren Westen, eine Prävention. Das war alles, das ist alle 6 Monate mal passiert und ansonsten habe ich mich da alleine durchkämpfen müssen. Ich hatte 600 Quadratmeter im Bild steht, ja, meine Sachen verteilt. Das waren 14 Räume. Ne?
Die Fläche ist dir zu klein, die Grundfläche, aber das ist 5 Meter hoch. Das heißt, wir können da Regale einbauen, in die du diese Sachen rein stapeln kannst.
Ja, es geht weniger um Stapeln als um einen Platz, wo ich auch du weißt ja, was ich für Instrumente habe, ne? Wo ich mein Instrumentarium habe,
ja, üben kann
und Abstelllagerfläche. Ich müsste das mal zeigen.
Ja, du bist ja kreativ, wenn du jetzt.
Försch steht im idyllischen Schnakenbeek in der ehemaligen Reithalle und betrachtet das Eck, das ihm der Besitzer als Stauraum anbietet.
Ich hatte eine Zeit lang die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendeine Kommune treffen könnte, die eine Tennishalle oder Sporthalle leer stehen hat. Entweder sie wurden inzwischen alle niedergebrannt oder sind von Flüchtlingen besetzt. Genau. Und wenn sie von Flüchtlingen besetzt sind, dann kriegt die Stadt pro Flüchtling so und so viel Geld, sagen wir 25 Euro. Dann nehmen die lieber die Flüchtlinge als den Flüchtling-Musiker, ne? Den Kunstflüchtling.
Er sitzt im geräumigen Wohnzimmer des Mannes und erzählt ihm von seiner ausweglosen Lage.
Dass ich mal in so eine schwierige Situation kommen würde, in so einem reichen Land, wie Frau Merkel sagt, das hatte ich mir nie vorstellen können. Das ist einfach vollkommen absurd. Dass in der Elbphilharmonie 250 Millionen Euro verpulvert wurden, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber für jemanden, der ein bisschen Platz braucht, ist keine Offenheit, nichts zu verspüren. Neulich habe ich mit einem befreundeten Künstler darüber gesprochen, der sagt, ach, bring doch alles zum Schrottplatz. Sagte der einfach so.
Patrick?
Ja.
Ich wollte erst mal die Cage-Harfe mal anspielen.
Ich muss kurz hier das Instrument Hallo sagen. Das ist,
ja, das verstehe ich doch.
Das ist überhaupt kein Einfühlungsvermögen, was es bedeutet, sich mit etwas zu beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, das ist der Platz, an dem ich am besten aufgehoben bin. Ich kann den Platz nicht besser füllen als da, wo ich bin. Und das tue ich in aller Konsequenz. Ne?
Gut, wir begeben uns mal an die Cage-Harfe und schauen wir mal, wie weit wir kommen zu dritt. Kommst du eigentlich klar mit, auch mit diesem Igel, wenn ich den spiele hier? Oder ist angenehmer für dich, Posaune mit diesen Tönen zu spielen? Ja.
Nee, der Egel geht voll.
Ja, weil dann würde ich wechseln von diesem links außen anfangen.
Aus der Sache in Schnakenbeek ist nichts geworden. Im August probt Försch mit Franziska Ohlenhusen und Patrick Bartsch der Stammbesetzung seines neuen Ensembles im Keller an der Wandsbeker Allee für einen Auftritt bei den Hallo-Festspielen im aufstrebenden Stadtteil Hammerbrook.
Ich müsste von den großen Dübeln noch welche besorgen, oder?
Ich habe auch noch, große Dübel.
Ja? Ja. Okay. Ich hatte neulich noch was Schönes entdeckt, wenn du das mit unterbringen möchtest, später, wenn ich hier auf dem Basiston improvisiere. Mhm.
Seine Galgenfrist wurde stillschweigend verlängert. Er wartet noch immer auf den Eingang der Kündigung seines Lagerraums, den Startschuss für einen vierwöchigen Sprint ins Nichts. Voraussichtlich im Winter wird das Haus an der Wandsbeker Allee abgerissen. Zum Duschen fährt Försch einmal pro Woche zum Thalia-Theater.
Gut, ich fange an. Dann setzt Franziska ein und dann kommst du dazu. Ne?
Försch und seine Freunde stehen an drei Seiten der rechteckigen, weitgehend aus Sperrholz gebauten Harfe. C, A, G, E. Die Basisstimmung des John Cage gewidmeten Instruments hat Försch zur Neuntonreihe erweitert. Cage-Harfe ist das hypnotische Zentrum seiner kompositorischen Tonreihenuntersuchungen. Durch die systematische Übertragung der Klänge in Bilderzyklen, in Plastiken und Skulpturen, in Licht- und Filminstallationen hat er sie im Laufe der Jahrzehnte zu einem Gesamtkunstwerk entwickelt. Er hat Angst, dass ihm der Strom abgestellt wird. Er hat Angst, dass ihm das Konto gepfändet wird und er abermals mit dem Rauchen aufhören muss. Er hat Angst, dass er den Untergang seines Lebenswerks nicht mehr abwenden kann. Cage-Harfe ist Förschs magisches Quadrat. Anruf aus Soltau, wo er sich kürzlich eine leerstehende Fabrikhalle angesehen hat.
Ja, das ist so vom Himmel gefallen. Eine befreundete Schauspielerin vom Thalia-Theater, die hat mir eine E-Mail geschickt, dass ein Freund bei ihr zu Besuch war und sie hätte von mir erzählt und von meiner Situation. Und daraufhin habe ich den Herrn angeschrieben und habe mich 2 Tage später mit ihm in Soldau getroffen. Und da hat er mir erstmal so, ja, unverbindlich eine 600, 700, 800 Quadratmeter große Halle angeboten. Kostengünstig, zum Nullpreis. Ist nicht beheizbar. Und auf dem Gelände steht auch ein Haus, ein Häuschen, wo ich mir eine Wohnung einrichten könnte. So, und Übungsraum wäre auch dabei.
Im Oktober bereitet sich Försch im Ballsaal des stillgelegten Kraftwerks Bille auf seinen Auftritt bei den Halu-Festspielen vor. Den ersten Auftritt von Ferdinand Försch and Friends, das Ensemble mit den Multiinstrumentalisten Hannes Wienert und der Sängerin Lila Zoe Kraus.
Ja, nee, definitiv ist dann, wenn er sagt, ja, wir können das machen. Diese Antwort habe ich noch nicht, aber gerade hat das Telefon geklingelt. Es könnte sein, dass er das gewesen war und mir die Zusage noch schnell machen wollte.
Ich glaube, lernen kann man tatsächlich sehr viel, indem man vielleicht auch schon so eine gewisse Freiheit sucht, die er schon lebt.
Und es ist wie ein unendliches immer wieder suchen und neue Dinge finden und kreieren. Dem sind gar keine Grenzen gesetzt.
Aber es ist ja nicht eine Freiheit no matter what, sondern es ist eine Freiheit, die er ermöglicht, dich aber auch herausfordert. So, jetzt sei, mach dein Bestes und wage das, was du, mach dieses Statement.
Diese Freiheit, sich angucken bzw. erleben, nicht nur angucken, sondern erleben, das ist, glaube ich, was man auch noch so sieht, weil jedes Instrument, es hat seinen Rahmen, es ist bestimmt, aber die Freiheit ist in diesem Instrument eingefangen.
Hallo. Hallo. Ferdinand Försch and Friends. Das Konzertprogramm umfasst 5 Musikstücke.
Mit meinem Umzug, das kann ich noch gar nicht so einschätzen. Ich sehe es im Augenblick eher als Notlösung, die einzige Lösung, die sich bietet. Und die nehme ich an. So, und dann schaue ich mal, was ich daraus machen kann.
Herzlich willkommen in Soltau.
Herzlich willkommen in Soltau, genau. Grüß dich.
Patrick, Schauspieler, Kollegin von der Gabi.
Ach, schön.
Ja.
Das Ensemble heute Abend, das Premieren-Ensemble, besteht aus Patrick Bartsch, Tischler, Schauspieler und Musiker.
Ja, könnten wir die Halle mal angucken?
Hier in die Halle?
Zusammen? Ja. Nee, die ältere dahinter.
Dahinter, ja klar, ja. Können wir da rein. Ja, ja, alles. Dann hole ich mal eben den Schlüssel. Ich muss ihn mal.
Last but not least, meine Wenigkeit, Instrumentenbauer, Musiker, Komponist und bildender Künstler. Ich wünsche viel Vergnügen.
Versuche, meinen Weg zu machen, meinen Weg zu gehen. Und ich selbst habe mein Leben lang, auch wenn noch so viel schief ging, an mich und meine Möglichkeiten und Kreativität geglaubt. Ich stehe auf und wandle. Das ist mein Motto. Schade, dass du nicht da warst. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Ensemble-Premiere.
Ja.
Und viel, viel Spaß und Freude und, glaube ich, auch einen sehr guten Erfolg damit. Eigentlich hättest du da sein müssen, aber tut mir leid, wir machen vielleicht ein Soldauern-Konzert. Oh, ich bin auf jeden Fall vorwärts gehen, vorausschauend, optimistisch. Die Zukunft, ich sehe das als quasi Restlaufzeit, möchte ich eigentlich intensiv noch gestalten mit einem Ensemble-Projekt. Und dann gibt es ein paar Wünsche, mein Bach und Cage Formula, die würde ich gerne noch in Projekten umsetzen. Es gibt eine Menge zu tun und es ist eine Menge liegen geblieben, aber ich bin Gott sei Dank genetisch scheinbar so veranlagt, dass ich so zäh bin, dass mich eigentlich erst der Blitzschlag aufhalten kann. Der Blitzschlag, schön wäre ein dritter Herzinfarkt, den zweiten möchte ich noch überleben. Und der dritte, da geht dann einfach das Licht aus.
Aufstand mit Cage Harfe. Der Klangkünstler Ferdinand Försch auf der Suche nach einem Domizil. Von Thomas David. Mit André Kaczmarczyk. Ton und Technik Gunther Rose und Hanna Steger. Regie Antje Vohwinkel. Redaktion Tina Klopp und Fabian von Freyer. Produktion Deutschlandfunk 2018.